Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Players Championship in Telford hat ihren Sieger gefunden und es ist Karen Wilson. Ihr könnt im Prinzip unseren Podcast vom Gian Grand Prix Finale nochmal 1:1 hören und das passt wahrscheinlich sehr gut auch auf das gestrige Finale zwischen Karen Wilson und Judd Trump. Wir werden drüber sprechen und werden aber auch nochmal über die Europameisterschaften in der Türkei reden, denn auch die sind jetzt zu Ende gegangen und haben, ja, so ein bisschen das von uns Prognostizierte tatsächlich hervorgebracht. Und da müssen wir uns ja dann auch mal selber loben. Und das tun wir heute am Montagmorgen nicht mit Noah, sondern sie ist wieder da. Hallo Kati!
Hallo Christian. Ja, zum selber loben bin ich natürlich sofort zur Stelle hier. es war ein, ja, so ein gemischtes Finale, würde ich sagen, oder? Auf der einen Seite denke ich mir, naja, hätte es das jetzt wirklich gebraucht? Vor allem denke ich mir, braucht es das dann in 2 Wochen schon wieder bei der Tour Championship? Aber so weit sind wir ja noch nicht. Auf der anderen Seite war es schon sehr unterhaltsam. Ich fand auch gestern Abend so die Kombination, ne, aus dem Länderspiel der Herren Fußballnationalmannschaft und dann hier dem Snookerfinale, das fand ich eigentlich sehr charmant und da war ich auch ein bisschen stolz drauf, dass Snooker da entertainmentmäßig durchaus mithalten konnte. Genau, also insgesamt, ich glaube, ich gestern ein runder Sportabend. Aber ja, ich hätte jetzt auch gern mal wieder irgendwie ein paar andere Namen im Finale und überhaupt am Tisch und im Fernsehen.
Ja, dann herzlich willkommen zur Tour Championship, wo wir nicht nur die gleichen Namen, sondern auch die gleichen Matches kriegen werden. Und zwar 1:1. Und wenn die Matches dann auch noch genauso laufen, dann kriegen wir auch die gleichen Viertelfinals und dann kriegen wir auch die gleichen Halbfinals und das gleiche Finale. Also im Prinzip eigentlich, also es wird gut für uns, ne? Also weil wir können dann unseren Podcast von dieser Woche einfach, können wir dann übernächste Woche nochmal raushauen.
Ja, da geben wir uns jetzt extra Mühe und dann läuft das. Nein, ich meine, wir müssen ja dem neuen Turnier dann jetzt auch wieder eine Chance geben, aber ich freue mich jetzt durchaus, dass eine Woche Pause ist. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich hätte jetzt mehr Lust auf irgendwie Gibraltar oder so. Bisschen Chaos, bisschen alle am Start. Ach, guck mal, wer sich da wieder ins Achtelfinale gespielt hat. Robert Milkins dabei und alles. Na, das wäre jetzt irgendwie eher meins, als jetzt nochmal das gleiche in Grün mit der Tour Championship. Aber gut, wir wollen ja jetzt wirklich nicht das Finale zerreden, ne? Weil es war ein tolles Finale. Es hat schon Spaß gemacht, oder? Und ich meine, diese große Rivalität und der Judd Trump, der da so reingegangen ist und was beweist, musste eigentlich, und das ist ja eine Position, die er in den letzten Jahren kaum kennt, ne? Da hatten wir vielleicht so, okay, bei den ganz großen Turnieren, insbesondere bei der WM, hatten wir immer so die Gespräche, okay, Judd Trump müsste jetzt was beweisen, sich selbst natürlich mehr als allen anderen, aber trotzdem hatten wir jetzt gestern, finde ich, auch so diese Situation nach dem Ganzen, was diese Saison schon passiert ist, ne? Jetzt müsste er eigentlich aber hier schon mal gewinnen gegen den Karen Wilson, da wirklich eine Sondersituation eigentlich.
Absolut, deswegen lassen wir uns am besten mit dem Halbfinale anfangen. ich will nicht über dieses Finale reden, du merkst schon, ne? Egal. Wir müssen erstmal drüber sprechen, wie Judd Trump das Finale erreicht hat, nämlich mit dem Sieg gegen John Higgins, 6:4. Über das 6:5 von Karen Wilson hatten wir ja gesprochen, am Sonntag dann ja aber nicht über das Halbfinale von Judd Trump gegen John Higgins, weil es eben halt nur ein Match war. Aber es war ein gutes Match, was sich die beiden da geliefert haben, aber auch irgendwie eins, wo man relativ schnell gemerkt hat, ich glaube, der Judd Trump will es ein Stück mehr. Und ich glaube, John Higgins hat dann einfach in den Matches davor auch ein bisschen viel Körner gelassen.
Ja, das war vielleicht so ein bisschen die typische John Higgins-Geschichte, oder? Da hat es am Schluss dann nicht mehr ganz gereicht. Jetzt guckt man da natürlich auch eine ganze Ecke entspannter drauf, weil er ja gerade eben erst den Titel geholt hat. In diesem Sinne, gleichzeitig die Players' Championship, das Turnier, was man unglaublich mit John Higgins verbindet. Und auch nach dieser Woche wird die Performance von John Higgins bei der Players' Championship vor ein paar Jahren die beste jemals gesehene Performance bei der Players' Championship bleiben. Also dieser Legendenstatus ist ihm jetzt wirklich nicht abhanden gekommen durch ja, Karen Wilson oder Judd Trump. Das Halbfinale ist ihm aber abhanden gekommen und es ging dann an Judd Trump, der gut reingestartet ist mit der 130 und sonst war das war ein gutes Match. Die beiden liefern immer ab, also schon immer, ne? Das ist ja auch eine, ich will es nicht Rivalität nennen, sondern mehr so ein, man begleitet sich durch die Karriere in sehr unterschiedlichen Phasen dieser Karriere. Ne? Wir hatten dieses sehr frühe WM-Finale für Judd Trump damals, was John Higgins dann gewonnen hat. Wir hatten sehr viele bedeutsame Duelle zwischen den beiden über die Jahre hinweg, ohne dass ich jetzt das Gefühl hatte, die gönnen sich nicht leiden, ne? Sondern mehr so, die genießen das, gegeneinander zu spielen und bringen auch beim anderen das Beste raus. Und so war das ansatzweise auch in diesem Halbfinale, weil es vielleicht keins von den Duellen, die man jetzt für die nächsten 10 Jahre im Kopf behalten wird, aber es war große Arbeit von beiden. John Higgins musste sich insbesondere wirklich reinarbeiten in dieses Match, hat dann auch sein Century Break gespielt, aber am Schluss, ja, ich glaube, dieses Judd Trump wollte so ein Ticken mehr, ja, trifft vielleicht ganz gut, ne? War einfach so ein Ticken besser dann doch in diesem Halbfinale.
Und dann kam das große Finale, das von wirklich vielen ja auch mit Spannung erwartete dritte Finalduell schon in dieser Saison. Ich glaube, das vierte Duell insgesamt und alle hat Karen Wilson gewonnen. Das ist schon ein bisschen so langsam blöd für Judd Trump, kann man nicht anders sagen. Ne? Obwohl, bei der UK Championship, stimmt gar nicht, bei der UK Championship, da hat Trump ja gewonnen, ne, im Halbfinale und das ja sogar relativ deutlich. Aber das Problem für Judd Trump ist ja inzwischen, er hat gegen Kyron Wilson noch nicht ein einziges Multisession-Match gewonnen. Und das neben den drei Finals jetzt in dieser Saison, also ich glaube, man kann so langsam sagen, Kyron Wilson wird zum Finalangstgegner für Judd Trump.
Ja, und jetzt kann er sich mal noch besser in seinen Kumpel Jack Lesowski reinversetzen, wie das so ist mit den Finalangstgegnern. wo war der eigentlich? Na gut, Nebengeschichte. Ja, schwierig für Judd Trump. Wirklich schwierig. Und das hätte man doch nicht gedacht. Das war doch, also ich habe mich ja schon wirklich immer über diese herbeigeredete Rivalität zwischen den beiden aufgeregt in den letzten 5 Jahren, weil das war im Grunde eigentlich eine sehr dämliche Rivalität, weil einfach Judd Trump um Klassen besser war noch als Kyron Wilson selbst, als der schon ein Topspieler war. Und das hat sich jetzt aber wirklich gewendet, das Blatt. Also das war ja fast ein bisschen lächerlich, wie das am Anfang herbeigeredet wurde, aber jetzt haben wir mal wirklich eine veritable Rivalität, die interessanterweise immer öfter zugunsten von Kyron Wilson ausgegangen ist. Der einfach sich verwandelt hat wie eine Raupe zum Schmetterling, nochmal durch den WM-Titel. Es ist absolut beeindruckend. Und so hatten wir jetzt gestern, ja, also da ist jetzt auch die Rivalität so ein bisschen da. Und ich meine, Judd Trump dann auch mit dieser Ansage so, ja, der Kyron Wilson ist gerade in seiner Weltmeister-Bubble, aber das irgendwann hat sich das dann auch abgenutzt. Ne? Kyron Wilson, über den auch schon wieder viel geredet wurde diese Woche, wie er denn die Bühne betritt und wie er sich selbst inszeniert. Und jetzt auch nach dem Finale müssen da jedes Mal wieder die Kinder und alles. Es ist interessant, was da gerade passiert, finde ich, für die ZuschauerInnen, für die Fans. Es schwankt so ein bisschen von, wenn er nichts macht, ist er uns zu langweilig und wenn er jetzt was versucht, dann wirkt das ein bisschen gekünstelt und verkrampft. Also da sind viele Leute auch sehr unzufrieden irgendwo mit dem Kyron Wilson. Judd Trump eingeschlossen, ne? der sich da jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen in die Richtung geäußert hat. Also wirklich so eine kleine Rivalität und sind wieder sehr viel Emotionen dabei von Seiten des Publikums, die ich gar nicht mal so sehr teile, weil ich gucke einfach Kyron Wilson amüsiert dabei zu, wie er sich irgendwie selbst findet, nach wie vor noch in seiner Selbstinszenierung als Weltmeister.
Das ist ganz interessant, weil das habe ich auch auf meinem internen Kopfspickzettel gehabt für heute, dann lass uns gleich drüber reden. Weil genau das, diese Beschwerden darüber, die sind ja nicht neu, die kamen ja auch schon bei den letzten Titeln von Kyron Wilson und auch nach seinem zugegeben sehr lustigen Finaleinlauf beim German Masters. Das Kuriose, was ich dabei finde, ist, ich glaube, wenn das einer der 92er gemacht hätte, würde da kein Hahn nachkrähen.
Kannst du dir Ronnie O'Sullivan vorstellen, wie er das macht, Christian? Ich glaube, da würden viele Hähne krähen. Und das möchte ich jetzt eigentlich sehen. Komm, Ronnie, bitte komm back bei der WM und dann so einen Kyron Wilson-Style-Einlauf. Ja, finde ich gut. Ich muss schon auch sagen, ne, wenn Mark Selby seine kleine, nicht mehr so kleine Sophia mitnimmt und die dann im Rampenlicht ist nach dem gewonnenen Titel, dann Also ich habe noch nie was anderes gelesen als, oh, selbst bei den Leuten, die Mark Selby total langweilig und ganz furchtbar zum Angucken finden. Aber sowas in der Richtung so, warum präsentiert er jetzt also seine Familie? Und wenn Vicky ne, bei der WM zum 100.000. Mal pro Session eingeblendet wird, sagt auch keiner was. Also irgendwie, Karen Wilson hat, finde ich, schon so ein bisschen das Los desjenigen, der es keinem recht machen kann, egal was er tut. Weil die Leute... Also entweder Leute finden ihn zu nichtssagend oder zu bemüht oder zu drüber. Also das tut mir schon wirklich ein bisschen leid für ihn, weil na, ob man ihn jetzt auf dem großen Spektrum der Sympathie jetzt bei 85 oder 100 oder wo auch immer sieht, aber also ich meine, so ganz verkehrt ist er jetzt ja wohl wirklich auch nicht.
Nee, das ist definitiv nicht. Aber wir sind uns, glaube ich, auch einig, Judd Trump hat ein bisschen was nachzuholen jetzt gegen Karen Wilson. Und dann lass uns mal ins Match reingehen von gestern, denn es war insgesamt durchaus ein hochklassiges Match, vor allem auch ein spannendes. Es war nicht immer fehlerfrei und vor allem kann man sagen, ich glaube, entscheidend war diesmal nicht, ich kann leider nicht meinen Lieblingsspruch rausholen, die erste Session, sondern entscheidend war diesmal der erste Teil der zweiten Session, in dem Judd Trump es einfach auf phänomenale Art und Weise geschafft hat, Frames auf skurrilste Art und Weise nicht zuzumachen.
Ja, und das kennt man ja gar nicht von ihm. Und das kennt er auch selbst gar nicht von sich. Ich erinnere mich an Frame 11, wo Judd Trump eine 52 spielte, aber auch nur eine 52 und dann Karen Wilson mit der 72 konterte. Ein absoluter Schlüsselframe des Matches, nachdem in den vorherigen Frames auch beide jeweils Chancen hatten und sich das dann so ein bisschen aufgeteilt haben. Aber dieser 11. Frame, da habe ich wirklich... Also man zoomt ja gerne sehr nah an Judd Trump ran, ne? Das ist ja schon auch eine Angewohnheit des Kamerapersonals, ja, weil der Judd Trump natürlich auch jemand ist mit einem relativ guten Pokerface, da muss man schon sehr, 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 sehr nah rangehen, damit man da so richtig die Emotionen rausmeißeln kann, aber in diesem 11. Frame, na, da wurde rangezoomt und da habe ich mir auch gedacht, okay, ja, in Judd Trumps Augen steht so ein gewisses Oh shit, was passiert hier gerade? Warum verschieße ich solche Bälle? Warum läuft das nicht? Warum? Was kann ich tun? Also er wirkte so ein bisschen, als hätte er jetzt, als wäre überfordert mit der Situation und hätte kein Mittel. Und Karen Wilson spielte eine 72, ne?
Ja, und das hat sich dann in dieser Phase des Matches auch so durchgezogen, ne? Also die Frames 10 bis 13. In all diesen Frames lag Trump eigentlich vorne, hatte entscheidende Möglichkeiten, das zu machen. Und in allen Frames wurde er von Karen Wilson noch abgefangen mit teilweise sehr guten Clearances oder auch mit teilweise wirklich starken Breaks. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich eigentlich auch nicht mehr damit gerechnet, dass Judd Trump es überhaupt schafft, hier einen Entscheidungsframe zu erzwingen. Das hat er dann zugegebenermaßen sehr genial gemacht und das auch... Und das muss man auch wieder Judd Trump zugutehalten letztlich, auch wenn er das Match da am Ende verloren hat. Wir kommen gleich noch zum Entscheidungsframe. Aber das trotzdem auch wieder nach einem sehr dollen Nackenschlag im 16. Frame, dann auch in diesem Frame, den muss eigentlich Judd Trump gewinnen. Also es gab so viele Schlüsselsituationen und man kann es mal wieder sagen, ne, die letztlich entscheidenden Frames sind dann eben halt die knappen.
Ja, ja, und der ging an Karen Wilson. Meine Güte, dieser 16. Frame, ne? Das ist wieder sowas, da kriegst du wieder Gänsehaut, wenn du drüber nachdenkst. Also, ja, so, so knapp, ne? 59 zu 50 am Schluss. Ja, so kann es auch ausgehen. In dem Frame hatte keiner ein höheres Break. Das kam immer mal wieder vor. Also, wir haben sehr viele schöne Breaks gesehen, aber dann auch wieder eben diese eher knappen Frames. In dem Fall ein sehr knapper Frame. Und Karen Wilson, ja, einfach dann weltmeisterlich. Oder also ich meine, wie gewinnst du diesen Frame? Ich verstehe das gar nicht, wie man diesen Frame gewinnen kann, diesen 16., ohne dass jetzt zufällig ein Ball fällt. Nee, also, boah, das, also ganz, ganz krass einfach.
Und es, ja, also man, ich will gar nicht sagen, dass es unbedingt entscheidend war, aber er hat den Entscheidungsframe ja dann erzwungen. Und Karen Wilson hat sich in dem den ersten Einsteiger geholt, dann so knapp 30 Punkte vorgelegt, hat sich dann verstellt und musste aussteigen. Also kam nicht wieder auf eine rote. Dann war Judd Trump kurz in den Bällen, Hat es aber auch wieder nicht hingekriegt. Und zu dem Zeitpunkt war mir dann klar, okay, es gibt zwar diesmal kein Century, aber Kyron Wilson wird diesen Frame souverän gewinnen. Und das hat er letztendlich auch getan.
Ja, und das war, ich fand das ein sehr interessanten Entscheidungsframe tatsächlich. Weil Judd Trump, ja, du hast es, ich meine, du bist jetzt ein bisschen drüber weggegangen, Christian. Komm, der hat eine 78 ja. dann ausgepackt, nachdem er den 16 Frame so bitter verloren hat, hat dann das Century Break gespielt. Wir hatten nämlich bisher noch keinen Century Break gesehen in dem ganzen Finale, hat dann die 103 gespielt, um den Entscheidungsframe zu erzwingen. Also es war schon cool. Aber dann im Entscheidungsframe erst Wilson, ja, spielt sich da so fest und dann kommt Trump eigentlich in den Break rein, aber es ist so ein Wackelbreak, ne, von Ball zu Ball sich gerettet und es ging nicht richtig. Dann hat er versucht doch von Braun diesen Split zu spielen im Entscheidungsframe, was dann ja. gar nicht funktioniert hat und zum Glück so gar nicht funktioniert hat, dass erstmal auch nichts liegen blieb für Kyron Wilson. Aber ich hatte dann so das Gefühl, der Judd Trump, also das ist natürlich wieder Küchenpsychologie mit Kathi, ne, aber ich hatte das Gefühl, Judd Trump denkt, also irgendwie läuft der Entscheidungsframe nicht für mich. Jetzt muss ich das Risiko nochmal erhöhen, damit ich glaube, der wollte nicht rausgehen mit so einer leicht zu schwachen Safety oder sowas. Na, der wollte rausgehen, weil er richtig was versucht hat und es hat dann nicht geklappt. Und so hat er dann auch richtig was versucht und es hat nicht geklappt und die lange Rote blieb liegen für Kyron Wilson und dann war das Match vorbei. Ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber das war so meine Lesart von Judd Trump, um einige Bälle zu verstehen, die er da versucht hat. So dieses, nee, irgendwie, es läuft nicht. Ich versuche es jetzt zu erzwingen, damit, wenn es schief geht, es wenigstens irgendwie spektakulär schief geht und nicht so ein bisschen, ja, Kyron Wilson war der Stärkere in diesem langen Safety-Duell oder sowas.
Ja, es ist war dann wirklich sehr, sehr bitter, dann auch Judd Trump zu sehen, weil dem hat man, glaube ich, auch angemerkt, dass er das unbedingt wollte. Er wollte diesen vermaledeiten Sieg gegen Kyron Wilson holen in einem Finale. Und er hat es wieder nicht geschafft. Und da muss man dann halt auch einfach sagen, Selbstvertrauen ist der Schlüssel für Kyron Wilson. Und da fragt man sich dann wirklich so langsam, weil Judd Trump hat ja ein Stück weit recht, wenn er sagt, ja, Kyron Wilson ist jetzt in diesem Weltmeister-Flow, den andere Spieler ja nicht hatten, wenn man sich mal so an Luca Brissell erinnert.
Ja.
Aber klar, der wird irgendwann auch wieder Matches verlieren. Die Frage ist nur, wann? Weil so überragend, wie der spielt im Moment, also da fragt man sich jetzt echt, was geht für den bei der Weltmeisterschaft und was geht für den die nächsten Jahre? Also ich glaube, da kann man halt zwei Sachen festhalten. Ne? Wann verliert Kyron Wilson wieder und wie gut bitte ist diese Rivalität zwischen den beiden Spielern inzwischen? Also da kann man sagen, wir sind, glaube ich, für die nächsten Jahre gut gerüstet.
Ich glaube auch, da macht man sich weniger Sorgen um die SpielerInnen als um die Turnierformate, ne? Wenn wir gerade aus der Players Championship rauskommen, was die Attraktivität des Snookersports betrifft. Ja, ich meine, Kyron Wilson darf man nicht vergessen, kann ja die Weltmeisterschaft nicht gewinnen, weil es lastet ja jetzt der Fluch des erstmaligen Siegers auf ihm. Das heißt, eigentlich dieses Jahr die beste Chance für Judd Trump, sich die WM zu holen. Ich meine, der wird ja eh jetzt genervt sein, dass jetzt, na, Luca Brissell hat genauso viele WM-Titel wie Judd Trump, Kyron Wilson hat genauso viele WM-Titel für Judd Trump, also das wird den schon ein bisschen ärgern, vor allem weil Judd Trump, und das rechne ich ihm ja immer hoch an, der liebt ja die prestigeträchtigen Turniere eigentlich fast noch mehr als die sehr lukrativen Turniere. Ja, der möchte jetzt den nächsten WM-Titel. Wie gesagt, im Grunde ist die Rivalität jetzt noch da für die Tour Championship und dann pausiert die für die Weltmeisterschaft aufgrund des Crucible-Fluchs. Also eigentlich müsste Judd Trump jetzt richtig Gas geben. Aber das Ding ist, das hat er ja eigentlich schon versucht. Der hat doch jetzt viel gemacht. Der hat Pause gemacht, da hat er hier gespielt, da gespielt, er hat Pause gemacht. Also das ist, glaube ich, ein ziemlich bitteres Gefühl für Judd Trump jetzt, dass er so viel optimiert hat und so wenig Ausreden hat und es trotzdem nicht gereicht hat gegen Kyron Wilson.
Genau, und ich glaube, das wird ihn bitterböse nerven und für ihn vielleicht die beste Möglichkeit, bei der Déjà-vu Championship in einer Woche dann wirklich nochmal alles rauszuholen, weil ich glaube, wenn die beiden dann nochmal im Finale gegeneinander spielen, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das unbedingt will, ich würde es eigentlich mir jetzt wirklich gerne als WM-Finale angucken, dann tatsächlich auch. Aber ich glaube, desto länger das jetzt dauert, desto blöder wird das für Judd Trump, weil das ist auch einfach eine doofe Statistik, gegen jemanden noch nie ein Match gewonnen zu haben über mehrere Sessions. Jetzt mal auch abgesehen davon von den Finals, ne? Auch abseits davon hat er noch nie ein Match gegen Kyron Wilson gewonnen, was über mehrere Sessions ging.
Das muss den tierisch nerven. Und vor allem wird es ihn nerven, weil ja Judd Trump jemand ist, der jetzt nicht so viele ungünstige Statistiken mit sich rumschleppt.
Exakt, genau. Und deshalb, ja, wir sind gespannt, wie das nächste Woche dann wird bei der Tour Championship in Manchester. Aber ja, großartig vorausblicken brauchen wir nicht. Hört euch einfach an, welche Matches es diese Woche gab. Dann seid ihr super gut vorbereitet für dieses Turnier. Was man aber auch sagen kann, Judd Trump und Kyron Wilson in der Weltrangliste, 1,8 Millionen Pfund hat Judd Trump. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, der hat 1,3 Millionen Pfund auf dem Konto und liegt trotzdem noch eine halbe Million hinter dem Führenden.
Das ist schon absurd. Das ist schon wirklich absurd. Das ist Wahnsinn. In was für einer Welt leben wir, Christian?
In einer mit viel Preisgeld auf jeden Fall. Und ja, apropos Preisgeld, davon gab es in der Türkei ja nicht so viel, aber da gab es Titel und Tourkarten zu holen. Und nachdem wir über die U21 schon gesprochen haben, wo sich Julian Boyko die Tourkarte geholt hat, können wir jetzt auch über den richtigen Europameister, also des Hauptturniers sprechen. Und das ist Liam Highfield, der jetzt einfach mal den CJ Hui macht und sich über mehrere Möglichkeiten gerade gleich mal für die Tour qualifiziert. Aber wir können dem Finalisten gratulieren, denn der bekommt dafür nämlich die Tourkarte und das ist kein geringerer als der U16 und U18 Europameister und kommende Saison der jüngste Main-Tour-Profi aller Zeiten.
Ja, herzlichen Glückwunsch nach Polen an Michał Szubaczyk, der sich hier durchgesetzt hat. Also ja, nicht durchgesetzt hat im Finale, aber trotzdem die Tourkarte bekommen hat, weil Liam Highfield schon auf diverse Arten und Weisen qualifiziert war. Was für eine EM wieder für den Jungen, für den sehr, 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 sehr jungen Polen, der ja auch schon bei der IBSF Sachen gewonnen hat und insgesamt eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente international ist. Aber das muss man auch eben erstmal auf die Tourkarte bringen und das hat er gemacht. Fast ein bisschen früh, ne? Also haben wir auch Diskussionen schon gehabt in den sozialen Medien. Ja. Wäre das nicht vielleicht cool, wenn der einfach bis 16 warten würde, bis er sich in das Haifischbecken der Profis begibt? Julian Boyko lässt so ein bisschen grüßen, ne? Der auch ein Riesentalent ist und jetzt wieder zurück. Herzlichen Glückwunsch, mega. Aber jetzt halt doch ein Ticken erwachsener ist. Also das ist schon arg jung, ne? 14 auf der Main-Tour, da haben schon ganz andere Probleme gehabt. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mache mir gar keine Sorgen um den. Aber er wirkt ja wirklich wie ein sehr, sehr cooler Typ einfach. Auch wenn im Finale ehrlicherweise nichts ging, ja, gegen Liam Highfield, aber da stand ja auch schon eigentlich fest, dass er die Tourkarte bekommt, auf jeden Fall. Und dann wurde es ein 0-5 gegen Liam Highfield. Herzlichen Glückwunsch an Liam dafür, dass er das Turnier gewonnen hat. Hat auch super gespielt. Ich meine, das waren nur Breaks in diesem Finale, also richtig stark, hat angefangen mit einer 112 und dann nicht mehr aufgehört, Snooker zu spielen. Also so läuft das. Ist ja auch ein gestandener Profi. Und ich möchte kurz, ja, für Team Deutschland, Christian, darauf hinweisen, voller Stolz, sag mal ich ganz ehrlich, dass Liam Highfield fast rausgeflogen wäre aus dem Turnier. Das war das schwierigste Match, was er hatte. Und das war gegen unseren Richard Wienold. Ja, da hat er nämlich erst im Entscheidungsframe auf die letzte Schwarze hat er gewonnen gegen den Richard, der Liam Highfield. Also das war eine bombenstarke Partie vom Richard und ich hätte es ihm sehr gegönnt, dass er gewonnen hätte, aber so kann man wirklich sagen, er ist rausgegangen nur gegen den späteren Sieger und das auf die letzte Schwarze im Entscheidungsframe. Also ja, das muss man halt auch mal so einordnen. Es kann halt manchmal ein Ball sein, der entscheidet und sonst hätten wir vielleicht den Richard jetzt als Europameister, aber das machen wir aber nächstes Jahr dann. Also das war wirklich ein richtig krasses Match zwischen den beiden. Und ja, dann können wir noch ein bisschen zurückblicken, ne, auf insgesamt unser Team Deutschland. Ich würde sagen, gemischtes Ergebnis eigentlich. Aber wirklich diese Leistung von Richard gegen Liam Highfield, boah, das war schon krass. Und ich meine, der Richard hatte in der Gruppenphase irgendwie so einen Frame abgegeben. Und dann, ja, wurde halt gestoppt von dem, der das Turnier dann am Schluss im Finale mit 5-0 gewonnen hat. So kann es halt auch mal gehen. Aber wie ist so dein Blick insgesamt auf die Europameisterschaft jetzt in der Türkei?
Ich fand's gut tatsächlich. Also, und vor allem aus meiner Sicht sehr entspannt. Denn Flo hat sich ja dann direkt bei den Q2-Playoffs durchgesetzt.
Das stimmt, danke. Und da nochmal Grüße gehen raus.
Genau. Und ich muss sagen, nachdem jetzt auch so Julian Beuk und ruhig ist und man so ein paar übliche Verdächtige, Liam Heifeld jetzt auch wieder dabei hat, ich denke mir gerade, ich glaube, das wird für mich und so auch für Tote Clearance so die entspannteste Q-School, die wir je erlebt haben jetzt so. Für dich vielleicht jetzt nicht, ne? Da jetzt ein bisschen blöd in die Wunde rein, aber...
Ja, danke Christian, wirklich. Ja, für Total Clearance die entspannteste Q-School. Also ich meine, wenn du damit sagen möchtest, dass sich David Grace fürs Crucible qualifiziert...
Selbstverständlich, genau. Das war mein Standpunkt dazu.
Da bin ich bei dir. Ja, entspannteste Q-School.
Nein, aber um noch mal auf die Türkei zurückzukommen, ich fand's gut. Ich fand's eine sehr gute, schöne Turnierserie jetzt tatsächlich. Und ich habe jetzt auch nichts Negatives gehört, muss ich sagen, über die Austragung dort. Es hätte so aus deutschsprachiger Sicht noch ein bisschen erfolgreicher sein können. Also wenn man jetzt so guckt, ja, wir hatten zwar Simon Lichtenberg im Achtelfinale, aber ja... Der hat dann eine 3-1-Führung da noch verspielt, hätte jetzt nicht sein müssen. Also so ein bisschen erfolgreicher hätten wir da noch sein können. Aber insgesamt, glaube ich, kann man nicht meckern. Ne? Und wenn man dann sieht, dass ein 14-jähriger Pole da so enorm auf sich aufmerksam macht mit U16, U18 Titel und beim Hauptturnier das Finale erreicht und sich die Tourkarte holt. Also ich glaube, da kann man nicht meckern.
Nee, wirklich nicht. Ich meine, das ist ein tolles Turnier gewesen für Kontinentaleuropa. Und ja, also gerne mehr davon, gerne mit noch, also es gab ja viele Streams und so, das war ja wirklich positiv, aber wir haben es in der Vorschau mit Fabian Haken schon besprochen, ne? Man bräuchte eine bessere Website, man bräuchte mehr Infos. Und das ist im Moment wirklich so ein aktives Graben, was man da betreiben muss, um sich irgendwann zu den Ergebnissen vorzubuddeln. Also das ist wirklich nicht schön. Ansonsten ein gelungenes Turnier, glaube ich, an einem schönen Austragungsort. Ja, ich hätte mir jetzt schon noch ein bisschen mehr erhofft, ehrlicherweise, so für Team Deutschland, weil einfach super starke Leute auch dabei waren. Also Alex Wiedau, für meine Begriffe, viel zu früh aus dem Turnier rausgegangen. Ja, Simon Lichtenberg, hast du schon angesprochen, hätte jetzt durchaus noch ins Viertelfinale oder Halbfinale oder Finale oder den Titel holen können. Wir haben ja sonst keine Ansprüche. Also ich hoffe, dass das jetzt auch nochmal irgendwie so der nächste Schritt dann kommt nächstes Jahr. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen geduldig oder ungeduldig warten.
Ja, das müssen wir. Und ja, nochmal zu den Scores und Statistiken. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Und was wäre denn, wenn man so eine Seite hätte, die funktioniert, wo man weiß, die funktioniert, bei den Damenturnieren und bei den WSF-Turnieren zum Beispiel und bei der Q-Tour und so. Was ist, wenn man die dann einfach nutzen würde? Ah, okay.
Ja, das wäre toll, ne?
Da fällt mir ein, wir müssen mal wieder mit Marcel so richtig schön über Live-Scores reden. So.
Ja, vielleicht im Crucible. Vielleicht ergibt sich da die Gelegenheit.
Das machen wir, denn das ist nämlich auch das wirklich anklopfende Highlight auf der Main-Tour. Nicht mehr allzu lange hin, bis April. Ein Turnier haben wir noch davor. Das wird die Tour-Championship sein oder, wie wir sie dann hier nennen werden, die Déjà-vu-Championship. Aber ja, wir freuen uns jetzt erstmal auf eine Woche Pause, glaube ich, ne?
Ja, das tut auch mal gut. Das tut auch mal gut, Christian. Brauchen wir auch ein bisschen zum Durchatmen, weil wir sehen ja die gleichen Leute jetzt schon seit Wochen und werden sie dann für die nächsten Wochen auch noch sehen. Genau, da braucht man jetzt auch mal ein bisschen Urlaub hier von den Herren Wilson und Trump und so.
Das werden wir uns gönnen. Das war es von uns zur Players Championship und zur Europameisterschaft in der Türkei. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Total Clearance.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.